Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Mit diesem Wochenspruch aus Lukas 13, Vers 29, begrüße ich Sie alle recht herzlich heute Morgen hier am dritten Sonntag nach Epiphanias in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche. Die liturgischen Gesänge, die finden Sie hier in diesem Beiblatt. Und wir singen jetzt gemeinsam das Lied 435, die Strophen 1 bis 4. Das finden Sie hier in dem Liederbuch.
Wir feiern Gottesdienst miteinander im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Schön, dass wir uns aufgemacht haben, hier heute miteinander Gottesdienst zu feiern. Wir sind aus den verschiedenen Teilen von Garath gekommen und auch aus den verschiedenen Teilen von Hellerhof und vielleicht sogar auch von außerhalb von Garath und Hellerhof. Viele von uns sind ursprünglich von ganz woanders gekommen, von weit her, teilweise im Ausland geboren und sogar auch im Ausland aufgewachsen und dann hierher gekommen. Unser christlicher Glaube hat uns hier in der Kirche heute zusammengeführt. Und auch wenn wir woanders hinfahren, treffen wir Christen, manchmal absichtlich und manchmal auch eher zufällig. Und oft ist dann die Freude groß und wir spüren ein Stück weit, dass Gott uns Gemeinschaft stiftet, dass er uns zusammengeführt hat an seinen Tisch und wir werden auch, das haben Sie schon gesehen, heute miteinander Abendmahl feiern. Ja, Und so können wir voller Vertrauen sprechen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht preisgibt das Werk seiner Hände. Der Herr sei mit euch. Wir wollen einen Psalm miteinander beten. Er steht so nicht in den Gesangbüchern, deswegen brauchen Sie da jetzt auch gar nicht zu blättern. Es ist der Psalm 86 und ich bete ihn gemeinsam mit uns. Herr, neige deine Ohren und erhöre mich, denn ich bin elend und arm. Bewahre meine Seele, denn ich bin dir treu. Hilf du, mein Gott, deinem Knechte, der sich auf dich verlässt. Denn du, Herr, bist gut und gnädig, von großer Güte allen, die dich anrufen. Vernimm, Herr, mein Gebet und merke auf die Stimme meines Flehens. In der Not rufe ich dich an, du wollest mich erhören. Denn es ist dir keiner gleich unter den Göttern und niemand kann tun, was du tust. Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, Herr, und deinen Namen ehren. Dass du so groß bist und Wunder tust und du allein Gott bist. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Wir singen von dem Liturgieblatt. Wir sind hier zusammen in Jesu Namen. Wir beten weiter. Herr, wir haben gerade im Psalm gebetet, dass alle Völker, die du gemacht hast, zu dir kommen werden, um dich anzubeten. Wir staunen darüber, dass das, was der Psalmbeter vor so langer Zeit formuliert hat, immer mehr wahr geworden ist. Es gibt fast kein Volk auf der Erde, zu dem die frohe Botschaft noch nicht vorgedrungen ist. Überall gibt es Menschen, die dir folgen und dich ehren. Du hast uns hineingenommen in diese große Familie. Du, Herr, machst uns deutlich, dass alle Menschen unsere Schwestern und Brüder sind. Umso mehr schmerzen dich und auch uns alle Formen von Rassismus. Es ist unerträglich, dass Juden auch im heutigen Deutschland nicht überall sicher sein können. Es ist nicht zu begreifen, dass wir vielen Muslimen nicht erlauben wollen, dass sie bei uns ihren Glauben leben können. Herr, wir überlassen oft anderen, gegen Rassismus und Diskriminierung einzutreten. Herr, wir bekennen dir, dass wir Mühe haben, ein gastfreundliches Land sein zu wollen und dennoch nicht die ganze Welt aufnehmen zu können. Herr, wir übersehen, welchen Reichtum du uns damit schenkst, wenn wir Rassismus und Diskriminierung überwinden und gastfrei werden. Herr, wir bitten dich um dein Erbarmen. Wir singen meine engen Grenzen auch vom Liturgieblatt. Der allmächtige Gott hat sich unser erbarmt und uns durch Jesus Christus unsere Schuld vergeben. Und so dürfen wir auch den Zuspruch aus Psalm 103 für uns annehmen. Voll Erbarmen und Freundlichkeit ist der Herr, voller Geduld und reich an Güte. Nicht nach unseren Sünden behandelt er uns und nicht nach unseren Verfehlungen vergilt er uns. Wie ein Vater sich seiner Kinder liebevoll annimmt, so nimmt sich der Herr derer an, die ihm in Ehrfurcht begegnen. Wir singen miteinander, Ehre sei Gott auf der Erde, in allen Straßen und Häusern, auch auf dem Liturgieblatt. Herr, der du voll ungeahnter Möglichkeiten bist, zu dir kommen wir. Erfülle du uns mit deiner Kraft. Schenke uns Mut, der unsere Ängste überwindet. Erfülle uns mit Fantasie, die unseren Träumen Flügel verleiht. Lass uns spüren, was uns lebendig macht und Leben in deine Schöpfung hineintragen. Auf dich hoffen wir, in alle Ewigkeit. Amen. Die Epistel für den heutigen Sonntag steht im Brief an die Gemeinde in Rom und wir hören aus dem ersten Kapitel die Verse 13 bis 17.
Ihr sollt wissen, Geschwister, dass ich mir schon oft vorgenommen hatte, euch zu besuchen. Nur stand dem bisher jedes Mal etwas im Weg. Ich möchte nämlich, dass meine Arbeit auch bei euch in Rom Früchte trägt, genauso wie es bei den anderen Völkern der Fall ist. Allen weiß ich mich verpflichtet, sowohl den Völkern griechischer Kultur als auch den übrigen Völkern, sowohl den Gebildeten als auch den Ungebildeten. Darum ist es mein Wunsch, auch euch in Rom die Botschaft des Evangeliums zu verkünden. Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Und darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Halleluja! Der Herr ist König, des freue sich das Erdreich und seien fröhlich die Inseln, so viel ihrer sind. Halleluja!
Auf diese gute Botschaft hin wollen wir jetzt unseren christlichen Glauben miteinander bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Nehmen Sie wieder Platz. Wir wollen das nächste Lied singen. Ich lobe meinen Gott. Sie finden es im Gesangbuch unter der Nummer 142. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. In meiner Predigt über die Jahreslosung am 1. Januar habe ich drei Menschen vorgestellt, die zu Jesus gekommen sind. Da war zum einen eine Frau, die mehrere Jahre unter Menstruationsblutungen gelitten hatte. Da war der Oberzöllner Zachäus und da war ein Verbrecher, der zusammen mit Jesus gekreuzigt wurde. Und in dem für heute vorgeschlagenen Predigttext begegnet uns wieder ein Mensch, der zu Jesus gekommen ist. In den deutschen Übersetzungen der Bibel wird er als Hauptmann bezeichnet. Es handelte sich dabei um einen Zenturion. Das war ein Offizier, der eine Zenturie bestehend aus 100 Soldaten angeführt hat. 6 Zenturien bildeten eine Kohorte und 10 Kohorten eine Legion. Der Zenturion hatte also eine recht ordentliche Befehlsgewalt, hatte aber noch Offiziere über sich. Und man erwartete selbstverständlich von einem Zenturion, dass er befehlen konnte, dass er aber auch beständig und zuverlässig handelte, dass er weder übereifrig in eine Schlacht ging, noch und dass er auch zusätzlich mutig Stellung behielt, wenn es notwendig war. Der Zenturion war entscheidend für den Erfolg der Armee und er wurde entsprechend sorgfältig ausgewählt. Es ist interessant, wie viele Hauptmänner im Neuen Testament vorkommen und alle von ihnen haben einen positiven Eindruck hinterlassen. Hören wir nun auf den Predigttext, der uns bei Matthäus im 8. Kapitel überliefert ist. Wir hören die Verse 5 bis 13. Als Jesus nach Kapharnaum kam, trat der Hauptmann einer dort stationierten Einheit an ihn heran und bat ihn um Hilfe. Herr, sagte er, mein Diener liegt gelähmt und mit furchtbaren Schmerzen bei mir zu Hause. Jesus erwiderte, ich will kommen und ihn heilen. Herr, sagte daraufhin der Hauptmann, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst, doch sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Ich unterstehe ja selbst dem Befehl eines anderen und habe meinerseits Soldaten unter mir. Wenn ich zu einem von ihnen sage, geh, dann geht er. Und wenn ich zu einem sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu das und das, dann tut er es. Diese Antwort erstaunte Jesus, und er sagte zu denen, die ihm folgten, ich versichere euch, in ganz Israel habe ich bei keinem solch einen Glauben gefunden. Ja, ich sage euch, viele werden von Osten und Westen kommen und sich mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch setzen. Aber die Bürger des Reiches werden in die Finsternis hinausgeworfen, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Hierauf wandte sich Jesus zu dem Hauptmann und sagte, du kannst nach Hause gehen, was du geglaubt hast, soll geschehen. Und zur gleichen Zeit wurde der Diener gesund. Soweit der Predigttext. Was trieb den Zenturion an, zu Jesus zu kommen? Es war sein Diener, der gelähmt war und große Schmerzen litt. Was hier mit Diener übersetzt wurde, war im Grunde ein Sklave. Wir können und wollen uns gar nicht vorstellen, wie niedrig das Ansehen eines Sklaven war. Sie waren völlig rechtlos. Ihre Herren konnten mit ihnen machen, was sie wollten. Ein gelehrter römischer Schriftsteller aus dieser Zeit teilte die landwirtschaftlichen, in Anführungszeichen, Geräte in 3 Gruppen ein. Deutlich vernehmbare gleich Sklaven, undeutlich vernehmbare gleich Vieh, stumme gleich Werkzeuge wie Sicheln, Dreschflegel und was sie sonst an landwirtschaftlichen Geräten hatten. Der Zenturion machte sich wegen des schlechten Gesundheitszustands seines Sklaven auf den Weg zu Jesus. Das sagt uns ganz viel über diesen Offizier. Er hatte ein großes Herz. Er ließ sich berühren von dem Leid eines Sklaven. Für ihn stand dieses Geschöpf nicht auf einer minderwertigen Stufe. Er erkannte in ihm einen Menschen, seinen Bruder, seinen Sohn. Alle Begegnungen mit Jesus waren öffentlich. Der Zenturion ging zu Jesus, vermutlich in seiner stattlichen Uniform. Ich weiß nicht, ob Sie sich die Bilder auf dem Newsletter angeguckt haben. Das war ja wirklich eine auffällige und prächtige Uniform. Und das bekamen natürlich viele mit. Sie hörten auch, worum es dem Offizier ging. Es gehörte eine gehörige Portion Mut dazu, zu dem Juden Jesus zu gehen und von ihm Hilfe zu erbitten. Dieser Zenturion hatte nicht nur das Herz am rechten Ort und Mut, er brachte auch Respekt mit. Als Jesus ihm anbot, zu ihm zu kommen und den Sklaven gesund zu machen, da lehnte er das kategorisch ab. Dieser Besatzungsoffizier hatte sich mit den Regeln des jüdischen Glaubens vertraut gemacht. Er wusste, dass ein Jude unrein wird, wenn er das Haus eines Heiden betritt. Und er wusste nicht nur, was diese Regeln bedeuten, er achtete sie auch. Und deshalb spricht er: Ich bin nicht würdig, dass du mein Haus betrittst. Er wollte nicht, dass Jesus unrein wird, wenn er seinen Sklaven gesund macht. Weiterhin ist es erstaunlich, dass der Soldat es auch gar nicht für nötig hält, dass Jesus den Sklaven durch direkte Berührung gesund macht. Für den Offizier sollte es ausreichen, wenn Jesus den entsprechenden Befehl an die heilenden Kräfte ausgibt. Jesus stellt diesen Zenturion als Vorbild für seine Landsleute heraus. Ein römischer Besatzungsoffizier soll den Juden ein Vorbild im Glauben sein. Das ist doch unglaublich. Was macht diesen Menschen zum Vorbild? Da ist zum einen die Liebe zu seinem Nächsten, in diesem Fall sogar einem Sklaven. Jesus betont immer wieder, dass es fast allen Menschen leicht fällt, für Familienangehörige und Freunde alle möglichen Hebel in Bewegung zu setzen, um zu helfen. Wenn allerdings ein bedürftiger Mensch nicht in diesen engeren Zirkel gehört, dann sinkt die Bereitschaft zu helfen ganz stark ab. Der Hauptmann kümmerte sich sogar um einen Sklaven, der zu der damaligen Zeit kaum als Mensch angesehen wurde. Viele von uns haben das schon erlebt, dass man respektlos behandelt wurde, weil man aus der Sicht des Gegenübers nicht in den Kreis der angesehenen Menschen gehörte. Das ist nicht angenehm. Es erfüllt mich immer mit Scham, wie an den europäischen Außengrenzen mit Menschen umgegangen wird. Da ist oft die Bezeichnung menschenunwürdig angebracht. Das Verhalten dort an den Grenzen stellt nicht nur die Werte unserer zivilisierten Länder in Frage. Dort wird es auch ganz dunkel um das Ansehen des christlichen Glaubens. Denn diese Länder gelten als christliche Länder. Dabei sollte das Evangelium eigentlich hell erstrahlen. Zum anderen zeichnet sich der Zenturion durch sein großes Vertrauen in die Kraft Gottes aus. Er gibt dem Glauben eine Chance. Er stellt den Gegenpol zu den Kindern dar. Die können ganz einfach glauben, ohne komplizierte Gedankengänge. Dieser Offizier ist kein naiver Mensch. Er hat sich als jemand erwiesen, der Verantwortung übernehmen kann und will. Es konnte von ihm erwartet werden, dass er in einer unübersichtlichen Situation mit kühlem Kopf gute Entscheidungen für seine Soldaten trifft. Er war es gewohnt, kalkulierbare Risiken in Kauf zu nehmen. Was konnte passieren, wenn sein Vertrauen in Gottes heilende Kraft enttäuscht worden wäre? Es wäre ein wenig peinlich für ihn gewesen, weil das ja viele mitbekommen hätten. Aber das hat ihn nicht gestört. Ihm war es wichtiger, dass die Leiden seiner Sklaven ein Ende finden. Ist es nicht erstaunlich, dass eine ganze Reihe von Glaubenshelden, die uns in den Evangelien begegnen, keine Juden sind? Jesus heilte einmal 10 Aussätzige. Nur ein einziger von ihnen kam zurück zu Jesus, um sich zu bedanken. Und das war ein Samariter. Auch in dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter hob Jesus das liebevolle Verhalten eines Mannes hervor, der kein Jude war. Was lief da schief bei den Juden? Ich bin mir nicht sicher, ob ich darauf wirklich eine gute Antwort geben kann. Ich versuche es aber trotzdem. Ich könnte mir vorstellen, dass die Juden das, was Gott von ihnen erwartete und forderte, in ihren Alltag als Norm integriert hatten. Darüber hatten sie das lebendige Verhältnis zu Gott verloren. Außerdem dachten sie vielleicht, dass sie mit dem Einhalten der Normen ihre Schuldigkeit getan hätten und waren blind für das, wofür ihr Einsatz noch gefordert wäre. Da sehe ich Parallelen zu uns heute. An vielen Stellen sind christliche Normen in unser Leben eingeflossen. Sie werden nun, da die Christen langsam nicht mehr die Mehrheit in unserem deutschen Volk bilden, in Frage gestellt. Diese christlichen Normen vermischen sich aber mit anderen Normen und wir wissen oft nicht, welche auf dem christlichen Glauben basieren oder woher sie stammen. Ich nehme mal eine von den anderen älteren Normen. Die Älteren unter uns erinnern sich noch an das Frauenbild in den 1960er und 1970er Jahren. Viele Männer und die Kinder fanden die damaligen Rollen der Frau normal. Es entsprach der Norm, die wir abgespeichert hatten. Sie erinnern sich vielleicht noch an den Schlager aus den 70er Jahren, das bisschen Haushalt, sagt mein Mann. Dabei nimmt die Sängerin diese Rollen auf die Schippe. Und so war es für viele Menschen in früheren Zeiten vielleicht auch normal, dass es Sklaven und Diener gab. Manchmal brauchen wir den Impuls von außen, um unsere Haltung zu manchen Normen zu hinterfragen. Hinzu kommt, dass viele Christen kein wirklich lebendiges Verhältnis zu Gott haben und daher auch nicht danach fragen, wie er sich vorstellt, wie wir leben sollen. Wenn es darum geht, wie man als Christ leben soll, gibt es bei uns eine Vielzahl von Meinungen und man kann sich die herauspicken, die einem am passendsten erscheint. Vielleicht ist das in den Ländern, in denen der christliche Glaube auch heute noch auswächst und ausbreitet, anders. Dort gibt es noch keine jahrhundertealte Tradition, die sich in Normen niedergeschlagen hat. Ich denke da an Südkorea, an Indien und an China. Jesus macht uns deutlich, dass sein Reich offen ist für Menschen aus allen Nationen. Es schmerzt ihn aber ganz besonders, wenn Menschen, die eigentlich vorne mit dabei sein sollten, das Angebot nicht annehmen. Lassen wir uns von dem Zenturion anstecken in unserer Liebe zu unseren Nächsten und in der Erwartung, dass Gott uns Orientierung in der Welt geben will und dass Jesus auch heute noch heilend in die Welt hineinwirken will. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir wollen das nächste Lied miteinander singen.
in dem, es steht unter der Nummer 165 im Gesangbuch. Und im Gesangbuch steht, singt dem Herrn alle Völker und Rassen. Aber es klingt heute etwas schöner, wenn wir sagen, singt dem Herrn alle Völker der Erde. Alle Völker der Erde, das kann man genauso gut singen, das passt genauso gut. Zu den Abkündigungen.
Wir haben eben gerade noch in der Predigt gehört, wie leben Christen in Liebe zu unseren Nächsten. Und aus dem Grund heraus treffen wir uns ja auch immer und wir laden Sie deshalb auch recht herzlich ein zum Frauenbibelgesprächskreis der Frauenhilfe im Gemeindezentrum der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche am Mittwoch, den 26. Januar 2022 um 9.30 Uhr. Aber nicht nur die Frauen treffen sich auch, sondern auch die Männer. Am 1. Februar weise ich jetzt schon mal darauf hin, das ist zwar erst in anderthalb Wochen, aber um 20 Uhr im Gemeindezentrum Hellerhof. Die Diakoniekollekte wird wie immer am Ausgang gesammelt und sie ist bestimmt für Bedürftige in unserer Gemeinde. Und die eigentliche Kollekte am Ausgang ist diesmal bestimmt für die christliche Hausgemeinschaft e.V. in der Kölner Straße in Düsseldorf-Oberbilk. Dort lebt eine kleine Gruppe von Christen, die sich um Drogenabhängige und Prostituierte in unserer Stadt kümmern. So besuchen sie an den Brennpunkten der Szene, zum Beispiel am Hauptbahnhof oder auch in den Bordellen, die Menschen und laden sie ein in ihr gastliches Haus, um sie dort zu betreuen und auch von ihren Drogen oder Alkohol und dergleichen abzubringen. Für die Kollekten des letzten Gottesdienstes wurden 129,55 Euro gegeben. Allen Spenderinnen und Spendern an dieser Stelle recht herzlichen Dank. Ferner möchte ich auch noch darauf hinweisen auf Arthur. Das ist unser Projekt hier in Indien. Und die Familie Lenk verkauft deshalb hier auch immer Marmelade. Und die steht dort wieder oben zum Verkauf und dadurch auch zur Spende für unser Projekt Arthur. Ist noch etwas aus der Gemeinde bekannt zu geben?
Die ökumenische Hospizbewegung, die ist auf der Suche nach weiteren ehrenamtlichen Mitarbeitern, weil der Bedarf sehr groß ist, Menschen in ihrer letzten Lebensphase und deren Angehörige zu begleiten. Und um dort als Ehrenamtlicher mitarbeiten zu können, muss man einen sogenannten Befähigungskurs machen. Und Anfang Februar, am 3. Februar, beginnt so ein neuer Kurs, der dann bis in den Sommer hinein dauert. Einmal in der Woche abends ist das. Ich glaube, der 3. Februar ist ein Donnerstag. Und das heißt, das ist dann jeden Donnerstagabend von 18 Uhr, ich glaube, bis 20.30 Uhr oder 21 Uhr. Jedenfalls kann man sich zu diesem Kurs anmelden und am Ausgang, das heißt auf diesem Marmeladentisch neben den Marmeladen, liegen nicht nur die Rundbriefe der christlichen Hausgemeinschaft, die man sich mitnehmen kann, sondern da liegen auch diese Handzettel, wenn man selber interessiert ist oder jemanden kennt, der eventuell in der ökumenischen Hospizbewegung mitarbeiten möchte.
Ja, danke, Annette. Ist noch etwas aus der Gemeinde bekannt zu geben? Nein, dann fahren wir jetzt fort mit den Fürbitten.
Dann wollen wir jetzt Fürbitte halten. Herr, wir sind traurig, dass wir uns von Menschen aus unserer Gemeinschaft verabschieden mussten. Herr, wir bitten dich um Trost für die Hinterbliebenen und Freunde von Hannelore Presia, die im Alter von 88 Jahren verstorben ist. Sei du ihnen nahe und gebe du ihnen Kraft. Wir danken dir für das Leben, das du der Verstorbenen geschenkt hast. Wir haben sie jetzt dir übergeben und wissen sie bei dir in guten Händen. Und wir werden jetzt für die Verstorbene eine Kerze anzünden. Herr, wir kommen zu dir mit unseren Sorgen vor einem Krieg im Osten Europas. Wir bitten dich darum, dass du den Verantwortlichen Weisheit schenkst, die gefährliche Lage auf diplomatischem Wege zu lösen. Herr, in dieser Woche wurden wir an die Wannsee-Konferenz mit den grausamen Folgen für mehr als 6 Millionen Juden erinnert. Wir bitten dich darum, dass wir mutig und wachsam allen antisemitischen Äußerungen und Handlungen entgegentreten. Herr, wir sehen so viel Unmenschlichkeit, gerade auch an den Grenzen in Europa. Wir bitten dich, dass du die Herzen der Verantwortlichen anrührst und sie dem Vorbild des Zenturion folgen. Herr, wir bitten dich auch heute wieder für all die Menschen, die im Gesundheitswesen an die Grenzen der Belastbarkeit gehen. Schenke du ihnen Kraft und Freude für ihren Dienst. Lass sie ihre Grenzen erkennen und behüte sie. Amen. Wir wollen jetzt das Vaterunser miteinander beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen noch einmal singen das Lied »Komm, Herr, segne uns«. Sie finden es unter der Nummer 82 im Gesangbuch.
Bye.
Ja, nach diesem Segenslied lasst uns unter dem Segen Gottes hinausgehen in die neue Woche. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.